Herzlich willkommen, verehrte Damen, Herren und Schnabeltiere, hier im Podcast Schöner Denken mit Thomas.
Hallo.
Und eventuell auch im Podcast Kompendium des Unbehagens mit mir. Wer bin ich?
Du, mein Lieber, bist der Michael Meyer von Kompendium des Unbehagens.
Das stimmt.
Live aus dem Studio Osaka.
Genau, jetzt wissen die Leute sogar meinen Nachnamen, das ist ja erschreckend.
Das kannst du rausschneiden.
Nein, das lasse ich drin, das können sie ruhig wissen. Der klingt sowieso wie ausgedacht. Kein geistig gesunder Mensch würde sein Kind Michael Meyer nennen.
Na, da habe ich aber in meinem Leben schon schlimmere Sachen gehört.
Ja, aber es ist so generisch. Noch generischer gibt es ja gar nicht. Wenn dir einer sagt, denk dir mal in so einen typisch deutschen Namen aus, machst du Michael Meyer oder Peter Müller?
Ja, aber dafür gibt es wahrscheinlich ungefähr 5000 Namensdoppelgänger und das ist ja auch ganz lustig.
Das stimmt eben. Ich bin nicht zu googeln, ist das nicht toll. Aber gut, wir sind nicht hier, um über meinen Namen zu reden, sondern wir sind hier im Zuge des Japanuaries. Der ist nämlich immer noch am Laufen und der ist immer noch ganz, ganz wunderbar. Und du wolltest gerne nochmal mit mir reden, was mich besonders freut.
Ja.
Und wir haben einen ganz tollen Film ausgesucht. Also ich behaupte mal, dass der ganz toll ist. Ob er wirklich so toll ist, werden wir sehen. Und zwar von Hirokazu Koreeda, Like Father, Like Son oder im Original Soshite Shichi ni naru.
Und das lässt sich im Deutschen eigentlich am besten übersetzen mit wie der Vater, so der Sohn.
Richtig.
Also übrigens hat es was mit Namen zu tun, weil in der ganzen Geschichte geht es ja darum, dass zwei Jungs möglicherweise ihren Nachnamen ändern.
Das stimmt.
Ich versuche mal so ein bisschen zu erzählen, worum es überhaupt geht. Und wir können uns eigentlich den Spoiler-Alarm sparen, weil wir sowieso gnadenlos über einen Film, der ja sowieso schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und schon Preise gewonnen hat, nicht mehr irgendwie die Menschen schonen müssen, glaube ich.
Und ich möchte behaupten, erstens weiß man relativ schnell, wie es ausgeht und zweitens geht es nicht darum, eine Spannung aufzubauen. Insofern, selbst wenn man von uns jetzt erfährt, wie es ausgeht, dann ist das nicht so schlimm und man kann ihn sich trotzdem noch wundervoll anschauen.
Absolut korrekt. Tatsächlich ist es so, dass man sehr früh eigentlich einen Eindruck vom Filmende hat und das aber tatsächlich mit dem Genuss des Filmes überraschend wenig zu tun hat, ganz anders als bei anderen Filmen. Das ist wohl wahr. Wir haben eine Familie, die sehr glossy, sehr shiny in Tokio rüberkommt. Er ist Architekt und oder ist, ich sag mal, oder großer Manager in einer Firma, die eben da große Bauprojekte durchzieht, richtige repräsentative, tolle, große offizielle Bauten, verdient natürlich ordentlich, hat eine hübsche, nette Frau, hat einen 6-jährigen Sohn, der sehr brav ist und immer sehr hübsch angezogen ist und der auch brav Klavier übt und der auch so antwortet, was man so möchte, was so das Kind antwortet und auch brav in dieser Wohnung, die wie eine Hotellobby aussieht. Ich glaube, die Großmutter sagt auch irgendwann mal, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist wie in einem Hotel.
Ja.
Es ist aber irgendwie alles super shiny, super glossy. Also das sind riesige Glasfenster bis zum Boden und alles ist irgendwie super. Und er muss natürlich lange arbeiten und am Wochenende arbeiten und hat nicht so viel Zeit für seine Familie. Frau beklagt sich nicht, kocht immer, kümmert sich liebevoll um das Kind. Und ich dachte mir, das ist ja fast schmerzhaft ideal. Also das ist ja das absolute Traumbild.
Genau, das ist die ultimative gesellschaftlich akzeptable Vorzeigefamilie. Dass das natürlich nicht ganz so toll ist, wird uns im Film klar. Aber ja, er ist der großartige quasi Samurai seiner Firma, wie man es heutzutage nennt, der Sarariman. Ne, also er geht hart arbeiten, macht ordentlich Kohle. Sein Sohn soll mal genauso krass werden wie er. Und die Frau ist halt brav und bleibt zu Hause und häkelt oder was Frauen halt so zu Hause tun.
Aber der Sohn ist sehr, sehr nett und sehr, sehr zurückhaltend. Und eigentlich ist er von der Mentalität her überhaupt nicht so, wie sich das unser Protagonist vorstellt.
Ja, es ist mehr wie die Mutter, wie der Sohn in diesem Fall.
Ja.
Er ist ein sehr sanftmütiges, ruhiges Kind. das sich nicht durchsetzen möchte, das nicht versucht, der Beste zu sein. Es ist ihm alles egal, der möchte nur ein nettes, freundliches, schönes Leben.
Gibt es da, ja, Cater, der Kleine, den habe ich von Anfang an in mein Herz geschlossen. Mhm. Spätestens als es eine Aufnahmeprüfung in der Klavierschule gibt, wo natürlich alle Eltern dabei sind und das natürlich ja sehr, sehr super wichtig ist. Und er spielt, aber er spielt halt auch mit Fehlern und so. Er hat viel geübt und er ist da immer brav, aber das ganz große Klaviergenie ist er halt nicht. Kann ja auch nicht jeder sein. Und dann, was aber wirklich herzerwärmend war, als dann ein noch jüngeres Mädchen sich ans Klavier setzt und da irgendwie den Schubert raushaut, dass da die ganze Kulisse wackelt. Und der Kleine sitzt da und freut sich und applaudiert und sagt zu seiner Mama, hat die nicht toll gespielt? Ja. Wo ich mir denken könnte, der hat das gönnen können, aber auch erfunden. Ja,
klar. Nee, der Kleine ist wundervoll. Also egal, was er tut, ist ganz, ganz wunderbar.
Papa regt sich gleich auf. Ja,
Papa regt sich auf.
Also das ist so die Situation. Aber es ist natürlich klar, der Konflikt muss kommen. Und irgendwas ist ohnehin nicht in Ordnung.
Haben wir nicht schon einen Konflikt? Reicht das nicht? Willst du mehr? Willst du unbedingt mehr Konflikt? Du bist immer so auf Krawall aus, also wirklich.
Ja, ohne Konflikt bleibe ich ja im Kino nicht sitzen, ja?
Ja, aber wir haben doch den Konflikt.
Ja, was mich am Anfang schon total beeindruckt hat, war, dass dieses Kind gefragt wird, so nach Erlebnissen mit dem Papa und so. Und dann sagt das Kind, ja, ich war mit meinem Papa zelten und wir haben da Drachen fliegen lassen und so weiter. Dafür hatte der Vater aber gar keine Zeit. Und als sie draußen sind, fragt er Cater, sag mal, das stimmt ja gar nicht. Und er sagt, ja, das hat mein Kindergartenlehrer mir empfohlen, dass ich das sagen soll, dass das gut ankommt. Und er hatte einfach clever für seinen Papa gelogen. Aber wo du siehst, okay, diese heile Welt, die so super glossy aussieht, die wird schon, das ist eine Illusion. Und das weiß auch der Kleine schon, dass das eine Illusion ist. Und das ist ein Teil dieses Spiels.
Aber, ne, also der Vater, der ist ja Vollblutkapitalist, deswegen immer nur am Arbeiten. Und der ist eben der Klischee japanische Vater, der nie Zeit für sein Kind hat. Aber der Junge liebt ihn.
Ja, das ist sicher. Ne?
Das ist relativ schnell klar. Der Junge findet den ganz wunderbar. Das ist sein Papa. Der ist wichtig.
Ja.
Aber es könnte alles so schön sein.
Man könnte überlegen, das ist eigentlich schon genug Sprengstoff, wenn er älter wird, wie sich das mal vielleicht entwickelt.
Ja.
Aber es kommt ein ganz anderer Konflikt rein. Junge ist jetzt 6 Jahre alt und dann meldet sich das Krankenhaus, in dem das Kind geboren worden ist, und lädt die Familie ein und eine andere Familie mit einem genau gleich alten Jungen, weil sie herausgefunden haben bei einer Untersuchung des anderen Kindes, das sind vertauschte Babys. Cater gehört zu einer anderen Familie. Das sind gar nicht seine biologischen Eltern.
Ja.
Und Rusei heißt der Junge aus der anderen Familie, die natürlich in einer ganz anderen, die leben in der Provinz, nicht in shiny, super Tokio, sondern irgendwo weiter draußen. Der Vater hat auch nur so einen kleinen Haushaltswaren-Tante-Emma-Laden und ist auch so ein bisschen liebenswürdig verschlurft, würde ich mal sagen. Und was du heute kannst besorgen, das verschiebt sofort auf morgen, sagt er auch mal, ist sein Motto. Und im Grunde managt seine Frau irgendwie alles. Und es ist also, die Unterschiede sind ganz groß. Da ist übrigens das vertauschte Kind, Rusei, hat noch 2 kleine Geschwister. Und die haben dann ein so sehr liebevolles, sehr chaotisches und manchmal nerviges Familienleben, das aber auch irgendwie super liebevoll und eigentlich total sympathisch rüberkommt und für Kinder wahrscheinlich reichlich paradiesisch sein muss.
Ja, auf jeden Fall. Also die Familien sind halt so gegensätzlich, wie es nur geht. Ne? Ja. Also die einen sind die Gestriegelten aus der Großstadt, die anderen so ein bisschen, ich glaube, die kommen auch mehr so ein bisschen hier aus meiner Ecke, so wenn ich ein bisschen wenn ich den Dialekt ein bisschen richtig gehört habe. auf jeden Fall eher so die Provinz-Leute und natürlich, also man kann es jetzt sehr plakativ und stereotyp nennen, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es wird sehr, sehr schnell klar, wie die Leute sind und wo da jetzt das Problem liegt.
Absolut. Und das ist ja eine Ausgangssituation, ist eine fantastische Geschichte, weil da kann es ja gar kein Happy End wirklich geben.
Also ich weiß es immer gar nicht. Also bei so einem Film, ich sehe das und ich denke mir, da gibt es doch eigentlich eine relativ vernünftige Lösung.
Ne? Oh, erzähl mal, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Angenommen, du erfährst, dass dein Kind, das du 6 Jahre lang liebevoll großgezogen hast, gar nicht dein biologisches Kind ist.
Richtig, also die erste Frage wäre ja erstmal, ob man da nicht vielleicht mal mit dem Kind reden sollte, was das davon hält. Ne? Aber das Kind, wenn es einem zu Hause halbwegs gut geht, wird sagen, ja, ist ja egal, ob ich da aus der anderen Frau rauskam. Das sind hier die Eltern. Also ich würde spontan sagen, so, lass uns die Leute kennenlernen, wenn die nett sind, lass uns mit denen anfreunden, man kann sich ja hin und wieder mal besuchen und so weiter, aber lass die Kinder, wo sie sind und erklärst denen im Zweifelsfall später und freund dich erstmal mit den anderen an, dass sie die kennenlernen und dass die mit denen auch so ein bisschen aufwachsen. Das wäre so mein erster Instinkt. Aber lass die Kinder, wo sie sind. Du hast das Ding jetzt 6 Jahre gehabt, das ist deins. Aber das ist ja die große Frage, die der Film aufmacht. Was ist wichtiger, diese 6 Jahre, die sie miteinander hatten, oder eben das Blut, was dem Vater von Cater, also dem Anfangsvater von Cater, so wichtig ist, unserem Salaryman. Wie heißt der? Ryota? Ja, Ryota heißt er.
Und auch Ryotas Vater übrigens, der einmal besucht wird und wo man den Eindruck hat, dass Ryota und sein Vater wiederum gar kein gutes Verhältnis haben. Ganz interessant.
Ja.
Aber die Argumentation seines Vaters, dass es alles auf die Blutlinie ankommt, also so eine wirklich extrem abgelaufene Vorstellung, finde ich zumindest. Er stimmt zwar seinem Vater im Gespräch nicht zu, aber später zitierte ihn 1:1.
Mhm. Ja, das Ding ist ja, was uns relativ klar wird, ist, dass Ryota eigentlich auch nur ein Opfer seiner Umstände ist. Ne? Also der hat ja eine Menge wirklich schlechter Ideen in diesem Film. Er ist wirklich der größte Depp von allen. Wird er einfach mal auf seine Frau hören, was der andere tut. Ne? Der andere, der ist auch ein Depp, aber der hört auf seine Frau, was eine gute Idee ist. Ryota ist ein Depp, aber er hört nicht auf seine Frau, sondern glaubt, er ist der große Macker. Aber er lässt sich dann von irgendwelchen anderen Männerfiguren den größten Unfug einreden. Mhm. Ne, da gibt es ja noch seinen Boss, der ihm sagt, ja, warum nimmst du nicht beide Jungs? Das ist doch eine scheiß Idee, da brauchst du doch keinen mit ankommen.
Also da dachte ich auch tatsächlich, das ist ja das schlechteste Szenario. Ne?
Und er denkt sich, ach ja klar, ich habe die Kohle, ich kann mir das leisten. Ja, ich nehme beide.
Und das ist natürlich eine unglaubliche Demütigung. In einer Phase, in der die gerade angetrieben von den beiden Müttern, die Familien anfangen, sich so ein bisschen anzufreunden, lässt er diese Atombombe platzen, dass er beide Jungs am liebsten nehmen würde.
Richtig.
Und das auch versucht, mit dem Rechtsanwalt, den sie da beide gemeinsam haben, irgendwie da an den Start zu bringen. Das ist natürlich eine eiskalte Nummer.
Ja, ne, der andere Vater, er heißt Judai, der hat auch manchmal blöde Ideen oder sagt dumme Sachen. Ihm geht's vor allem ums Geld. Der will Geld vom Krankenhaus, der will Geld hier. Ich meine, die haben nicht viel, ich kann's verstehen. Aber dem sagt dann die Frau, hier, Junge, so nicht. Und er sagt, okay, du hast recht, so nicht.
No. Ja, wobei die nicht geldgierig rüberkommen. Also ich habe immer den Eindruck, es darum geht, dass man halt, wenn man wenig hat, auch mal ein bisschen das Geld zusammenhalten muss und dass man dann, wenn es um die Entschädigung von einem Krankenhaus geht, weil das Krankenhaus einen derartigen Bock geschossen hat, der ja jetzt wirklich ja beide Familien auch massiv jetzt angreift und zerstört sozusagen, dass sie da natürlich dann auch da Kohle dann auch kriegen und haben wollen.
Ich kann es verstehen.
Absolut.
Ne? Also das ist auch so eine Chance, die kann man dann auch ruhig mal nutzen, das sehe ich ein. Da habe ich auch, aber er drückt sich halt manchmal so aus, als würde es ihm ums Geld gehen, primär. Ne? Ja. Das klingt bei ihm immer so, als wenn es gar nicht mit so, ne? Aber da sagt sie dann, nein, Junge, so nicht. Pass mal auf, Chef. Ne? Und dann spurt er auch. Der hört auf seine Frau, der ist schlau.
Der hört
aber auf hier seine Frau. Unser Lyota, der kriegt ja auch diese dumme Idee, dass man unbedingt die Kinder tauschen muss von dem Krankenhauspersonal. Von dem Chef vom Krankenhaus. Der sagt so, ja, 100% der Fälle, wo das sonst passiert, die tauschen die Kinder und alles ist schön. Und sagt so, jo, ich tausche die Kinder.
Ja.
Dann kommt sein Chef, nimm beide Kinder. Ja, nimm da beide Kinder.
Aber was kriegen wir denn hier vorgeführt? Wir kriegen hier vorgeführt, dass ein patriarchales System einfach weiterläuft. Dieses ganze Wertesystem, mit dem Ryota unterwegs ist und dass er versucht, an seinen kleinen 6-jährigen Sohn Keita, der gar nicht sein leiblicher Sohn ist, zu übergeben. Das sind genau diese, du musst hart sein, du musst erfolgreich sein, du musst alles geben, du musst diszipliniert sein, du musst, es geht darum, dass er dann einmal an einem besonderen Tag nicht Klavier übt und dann heißt es dann, wenn du an einem Tag nicht Klavier übst, dann hast du gleich 3 Tage verloren, bis du wieder auf dem Niveau bist. Und das ist für ein 6-jähriges Kind, finde ich, kein angemessener Maßstab.
Ja.
Also so einen Druck habe ich als 6-Jähriger nicht erlebt und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar dafür,
dass das so ist.
Ja, weil mir nämlich als Kind schon die Sonne aus dem Popo schien, weil so ein sinnloser Druck nicht existiert hat. Und da hat mir der Cater von Anfang an total leid getan und man sieht auch, dass die Mutter da versucht, dagegen zu arbeiten und das auch so ein bisschen zu unterlaufen. Und sie solidarisiert sich manchmal mit ihrem Sohn auch gegen Ryota. Aber er erfüllt diese von außen existierenden Anforderungen an einen erfolgreichen Vertreter als Mann in diesem patriarchalen System. Und da gehören die da gehören auf jeden Fall die Vertreter des Krankenhauses dazu. Mhm. Sein Chef, sein Vater, die sind alle Teil dieses patriarchalen Systems. Und manchmal habe ich mir überlegt, ist Ryota eigentlich ein Drecksack? Also ein Täter sozusagen? Ist er ein Opfer, dass er dieses System so verinnerlicht hat, dass es ihn ja auch irgendwie unglücklich zurücklässt?
Genau.
Man kann ja nicht sagen, dass er da die ganze Zeit lächelt und der glückliche Sieger ist. Er ist der Sieger in der Regel, aber glücklich wirkt er nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass er, wie so in vielen Fällen, in so einem System man gleichzeitig Täter und Opfer ist.
Ja, und ich denke mal einmal, um nochmal auf dieses Patriarchat zu sprechen zu kommen, in Japan ist ja auch der Stellenwert des Älteren noch deutlich stärker als jetzt bei uns zum Beispiel. Auch selbst wenn du in der Firma bist, da ist vielleicht einer, der ist jünger als du, aber er ist länger in der Firma, also ist er dir höher gestellt. Und die Leute, die ihm sagen, mach dies, mach dies, mach dies, wo er drauf hört, das sind alles ältere Männer.
Ne?
Sein Chef ist älter, die vom Krankenhaus sind älter, sein Vater ist sowieso älter. Da hört er dann drauf. Und was du meintest mit dem, ist er jetzt Opfer oder Täter, macht der Film, glaube ich, ganz gut, denn so die erste Stunde ungefähr ist er ein furchtbarer, furchtbarer Mensch. Also man kriegt hin und wieder mit, der hat auch seine guten Seiten, er ist jetzt kein Unmensch, aber der ist halt voll drin in diesem System. Er ist hart, er ist schlimm und man mag ihn nicht besonders. Ne? Und dann kommt eben irgendwann dieser Twist, dass wir ihn sehen, wie er bei seinem Vater ist. Ne? Und dann gibt es ja noch dieses Gespräch, wo uns suggeriert wird, dass die Frau seines Vaters nicht seine Mutter ist.
Mhm.
Und wo dann auch nochmal klar wird, dass er sie auch nicht als Mutter akzeptiert, weil er sie nicht als Mutter anspricht, sondern mit ihrem Vornamen, glaube ich.
Ja.
Und sein Bruder sagt doch, nenn sie doch einfach mal Mutter. Mach doch mal. Das ist dann einer der Punkte, wo er dann irgendwann anfängt, eine Entwicklung durchzumachen. Aber für mich war in dem Moment, wo er mit diesem Vater redet, der Vater sagt, hier, das Blut ist das Wichtigste, war für mich klar, okay, der ist eigentlich selber nur ein armes Würstchen. Der kann nichts dafür, dass er so ist. Also er sollte trotzdem nicht so sein, aber er ist halt von der Gesellschaft und von seiner Arbeitswelt und so weiter zu dem geworden, was er halt darstellt. Und ja, er ist halt ein Opfer der Gesellschaft im Prinzip.
Ja, der Film klopft uns dann auch so ein bisschen weich mit dieser liebevollen, bisschen armen Familie auf dem Land, weil wir dann immer wieder so reingeschnitten bekommen, die Szenen, wie es so sein kann. Dieser Vater, der zwar nicht so viel drauf hat, aber was er drauf hat, ist, nicht erwachsen zu sein, was natürlich toll ist den Kindern gegenüber, weil der pausenlos auf dem Bauch irgendwo rumkriecht und mit den Kindern spielt, sich kitzeln lässt, im Krabbelpark natürlich sich in die Lufttonne stecken lässt und jeden Blödsinn mitmacht und jedes Spielzeug reparieren kann, wenn es kaputt geht.
Richtig.
Und also so ein richtiger Knuddel- und Spaßpapa, auch wenn er ansonsten nicht so viel drauf hat. Und damit
er macht ja zumindest seinen Job.
Genau.
Er hat ja seine Arbeit, die macht er. Er hat ja so diesen Elektroladen. Aber zumindest das macht er.
Ja, aber wenn Ryoka den Laden hätte, dann würde er schon an der 7. Filiale arbeiten.
Wahrscheinlich.
Und hätte 40 Mitarbeiter.
Ja, wahrscheinlich.
Aber damit werden, also Koreeda gibt uns das immer so, so quer rein, ja, damit wir immer die beiden möglichen Welten dann auch sehen. Und du hast recht, dann kriegen wir so Hintergrundinformationen über Ryota, nämlich mit seiner Mutter, dass das mit seinem Vater kein liebevolles Verhältnis ist, dass seine Mutter nicht seine leibliche Mutter ist. Und also trägt er schon ein vergleichbares Problem mit sich rum. Und ausgerechnet der Vater, der dann erneut geheiratet hat, redet dann über die Blutlinie. Das kommt einem dann auch irgendwie komisch und verlogen vor. Wie auch immer, wir werden dann von Koreeda auf einen Zielpunkt hingeführt. Nämlich, es wird dann tatsächlich getauscht. Also ja, vor allen Dingen auf sein Betreiben hin.
Ja, also sie tasten sich ja erst so ein bisschen ran. So hier mal die Kinder fürs Wochenende tauschen, das ist ja noch ganz okay. Wobei dann auch schon klar wird, dass bei Ryusei, also dem Sohn der ärmeren Familie, der findet das ganz schön da bei denen. Der kann sich dann Ryota auch plötzlich um den kümmern. Das ist ganz interessant. Der sieht den Essen mit den Essstäbchen und findet das furchtbar, weil er es nicht hinkriegt und hilft dem tatsächlich. Da kann er dann plötzlich liebevoll sein. Das ist ganz merkwürdig. Der findet das bei denen aber zum Beispiel ganz gut, aber er möchte halt auch gern nach Hause.
Ja.
Ne? Keta hingegen, der ist da natürlich bei den anderen und sieht, dass das ganz anders geht mit der Familie. Ne, er steht da irgendwie traurig rum, kommt die Mutter und umarmt ihn. Oder der Vater repariert sein Spielzeug. Oder er guckt halt da dem Vater bei der Arbeit zu oder irgendwas. Aber die kümmern sich halt permanent um ihn.
Oder er wird einfach von seiner süßen kleinen neuen Schwester umgerannt oder so.
Genau, also genau.
Man ist halt in dieser liebevollen Familie dann geborgen.
Was ganz spannend ist, ist halt, dass Ryota ja diesen Plan hat, beide Kinder zu nehmen. Aber eigentlich, wenn wir das sehen, die Tendenz eher ist, dass beide Kinder bei der anderen Familie sein wollen.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Und so tasten sich halt langsam ran, dass sie wirklich die Kinder tauschen. Aber zwischendurch wird ja noch ein ganz anderes Fass aufgemacht. Nämlich das große Fass, warum die Kinder vertauscht sind.
Ah, krasse Geschichte.
Ja, da taucht nämlich plötzlich eine ehemalige Krankenhausmitarbeiterin auf, die wohl frustriert war, weil sie eben auch geheiratet hat und plötzlich die Kinder ihres neuen Mannes großziehen soll. Und das hat damals wohl nicht so ganz geklappt. Sie war frustriert und hat dann diese glückliche, reiche Familie gesehen und sich gedacht, den spucke ich jetzt in einen Kaffee und tausche mal deren Kind aus. Und das hat sie gemacht und jetzt ist auch die Möglichkeit, das zu bestrafen, verjährt. Jetzt kann sie ja gemütlich vor Gericht aussagen und macht das eben auch und sagt so, oh, tut mir alles furchtbar leid, aber mir geht's jetzt gut. Ich habe jetzt eine nette Familie.
Da trägt Koreeda fast ein bisschen dick auf, weil er nämlich diese Krankenschwester tatsächlich auch daran leiden lässt, dass sie Stiefkinder hat, die sie nicht akzeptieren. Und das fand ich dann schon so ein bisschen mit dem dicken Pinsel gemalt. Als es dann mal zu einer Begegnung kommt, stellt sich aber heraus, dass tatsächlich mittlerweile die Stiefkinder, der Stiefsohn taucht dann auf, der sich vor seine Mutter stellt und sie beschützt als irgendwie 12-, 13-Jähriger, wo dann Ryota auch sieht, okay, das ist jetzt eine Familie, Blut hin oder Blut her.
Genau.
Der steht hier für seine Mutter ein.
Genau, und das fand ich dann auch die Szene, womit das bisschen vielleicht zu konstruierte für mich gerechtfertigt wurde. Es hat was zur Entwicklung von Yoda beigetragen. Denn er sieht dann hier, ne, er konfrontiert ja die Mutter, sie hat ihm irgendwie Geld geschickt, er gibt es zurück und sagt, hier, deine Almosen will ich nicht. Das kriegt halt der Sohn mit, kommt raus, stellt sich halt zwischen die beiden und er sagt zum Sohn, ey, das hat mit dir nichts zu tun. Und sagt er, jawohl, das hat was mit mir zu tun, das ist meine Mutter. Ja. Und da sieht er ein, er klopft ihm dann noch so zustimmt auf die Schulter, sagt, denkt sich wahrscheinlich so, guter Junge, und geht halt einfach wortlos, ne? Weil er begriffen hat, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Familie.
Zu dem Zeitpunkt hatte aber ich schon akzeptiert, in welchem Genre ich mich überhaupt befinde. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war mir klar, das, was Correda hier macht, ist ein Melodram, ein Familienmelodram. Und da ist es eigentlich auch völlig okay, den dicken Pinsel dann auch draufzulegen und die Goldberg-Variationen dann mit dem Klavier bedeutungsschwanger dann immer schön hochzufahren. Das gehört alles dazu und da geht's um Gefühle und da darf auch ein bisschen dick aufgetragen werden.
Ja, stört mich auch eigentlich nicht. Also ich meine, ich saß da und war mal kurz vorm Schluchzen wieder. Also ich denke, hätten wir den auf der Nippon Connection im Kino gesehen, es hätte wieder große Tränen gegeben.
Das ist schon wahr, ja.
Ja.
Ja. Also vor allen Dingen, weil, wie so oft bei Correda, die Kinderdarsteller unglaublich gut ausgewählt sind. Mhm. Also gerade Cater, der haut einen total um, wenn er mit den anderen spricht und reagiert. Und das ist also wirklich super beeindruckend, die Szene, als sein Vater ihm die Kamera schenken will und er dieses Geschenk der Kamera, also sauteure Canon Spiegelreflex, er von seinem Papa die nicht geschenkt haben möchte. Also es ist, oder auch wie er dann da sitzt und seine Mutter vermisst, als er in der neuen, in seiner dann eigentlichen Familie angekommen ist. Das ist so, wie er dann sich ganz langsam traut, seine neue Mutter sozusagen auch selbst in den Arm zu nehmen. Also ich war schwerstens beeindruckt und das ist etwas, was wir dann auch von Shoplifters dann, also den hatte ich ja zuerst gesehen, dann auch kennen, ja, wo das super einen auch umhaut.
Ja, ich möchte kurz einwerfen, der Junge, der den Keter gespielt hat, der hat tatsächlich so eine Filmkarriere mittlerweile. Der hat zumindest mal 5 Filme gemacht. Ich glaube, der letzte und wahrscheinlich für Leute, die noch auf der Nippon Connection waren, als es ging, 2019 war We Are Little Zombies, hat er mitgespielt. Den könnte der ein oder andere gesehen haben. Also der hat anscheinend schon doch eine kleine Filmkarriere starten können. Und der heißt übrigens tatsächlich Keita Ninomiya. Also haben sie ihm die Rolle quasi direkt so gegeben, wie er wirklich heißt. Ist vielleicht auch einfacher als Kind, das dann zu spielen.
Als Kind auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ganz, ganz toller Junge. Der andere, der kommt ja ein bisschen kürzer in der Geschichte. Also wir sind ja primär wirklich bei dieser wohlhabenden Familie und sehen dann den Ryusei eigentlich primär, wenn er bei ihnen ist und Chaos macht. Und das finde ich auch ganz spannend, dass da Ryota, glaube ich, irgendwann klar wird, dass der Junge tatsächlich ziemlich ist wie er, aber ihm das vielleicht auch gar nicht so gut gefällt.
Genau, das ist nämlich, der ist nämlich ganz offensichtlich härter aufgestellt und fragt nach und ist auch bockig und hat seinen eigenen Willen, so wie Ryota halt auch. Ja? Aber du hast recht, das will ihm dann gar nicht so richtig gefallen.
Ja.
In dieser größeren Familie fand ich eine ganz, ganz wunderbare Szene, als Keita zum ersten Mal dort beim Abendessen ist. Und da wird ordentlich aufgetischt und dann legen sie alle los. Und wie das halt so ist, an einem Tisch, an dem mindestens 5 Personen sitzen, vielleicht noch mehr, da muss man sich sputen, wenn man überhaupt irgend noch was abhaben möchte. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann auch mal in meiner Verwandtschaft zu einer 5-köpfigen Familie eingeladen war für mehrere Wochen und am ersten Abend tatsächlich leer ausging, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, dass man da mit der Gabel auf Los geht's los dann auch entsprechend zuschlägt. Ja. Fand ich sehr schön, sehr realistisch. Damit kommt die Großfamilie genau auf den Punkt.
Ja, kleine Anekdote. Ich kenne da jemanden, der auch in so einer relativ großen Familie lebt. Immer wenn es dann, die haben so hin und wieder so Schnitzelplatte. Einfach so eine Riesenplatte voller Schnitzel und dann gibt es Zeug dazu. Und immer wenn es dann irgendwie langsam gen Ende geht und vielleicht noch so ein Schnitzel da ist, dann schreit er mal, was macht denn die Katze da? Und alle gucken und er schnappt sich das letzte Schnitzel.
Sehr schön. Guck ja, mal, ja. Eichhörnchen, sehr gut.
Genau. Ja, was ich auch ganz toll fand, du hattest ja schon angesprochen, dass die Mutter in dieser Wohnung ist und sagt, nee, hier kann ich nicht bleiben, das ist ja wie ein Hotel.
Ja.
Na, also die Großmutter quasi. Und genau. Irgendwann kommt ja aber der Vater von der anderen Familie auch in die Wohnung und sagt im Prinzip das Gleiche. Er sieht ja hier aus wie ein Hotel. Von ihm ist es aber, glaube ich, wirklich lobend gemeint. Er ist total beeindruckt, was das für eine Wahnsinnswohnung ist.
Na, er zitiert seinen Sohn. Rüssey hat das nämlich seinem Vater erzählt.
Genau. Also genau, die haben eine Wohnung wie ein Hotel und die sind beeindruckt davon.
Ja.
Finde ich ganz spannend.
Wobei Rüssey, nachdem er dann zeitlang bei seinen neuen Eltern ist, sich auch gehörig langweilt. Er ist da tatsächlich in diesem goldenen Käfig hoch über den Straßen von Tokio gefangen. Und es ist ein richtiger Befreiungsschlag, als er mal unbeobachtet ist, seine neue Mutter schläft und er ausbüxt und dann er durch die Straßen von Tokio zieht. Mhm. Übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich dann nach dem Film hatte, was mich unbefriedigt zurückgelassen hat, ist, dass der Film als Hauptdarsteller Ryota hat und auch Ryotas Schicksal. Weil wir kehren immer wieder zu dieser Vaterfigur zurück, die im Zentrum steht. Ja. Also Keita ist der Sohn und nicht der Hauptdarsteller. Rüssey ist der leibliche Sohn, aber nicht der Hauptdarsteller. Ja. Die Frauen, die Eltern, alles dreht sich um Ryota. Das ist etwas, was mich, also ich fand das, also ich hatte ein Film im Kopf, wie er auch hätte sein können, der sich auf die beiden Sechsjährigen bezieht. Der die Perspektive der beiden Kleinen zeigt, den etwas wilderen Rüssey, wie der dann quer durch Tokio zieht, da hätte ich auch anderthalb Stunden zugeschaut. Oder der Keita, der Kleine, der dann seine neuen Geschwister entdeckt und da und das gegeneinander geschnitten hätte ich mir als Film sehr, sehr gut vorstellen können. Aber
wäre auch schön gewesen.
Kore-eda hat sich halt für einen Film über einen weißen Mann, in Anführungszeichen, in dem Fall einen japanischen Mann, entschieden.
Was aber, glaube ich, zumindest keine schlechte Entscheidung war. Also ob man jetzt den anderen Film lieber gesehen hätte, sei mal dahingestellt. Aber wir wollen ja auch nicht irgendwie erzählen, irgendwelche Filme bewerten, die wir nicht haben, sondern wir haben ja diesen hier. Und ich finde das gar nicht verkehrt, weil das eben sehr stark eben die Gesellschaft anprangert. Ja, weil er ist ja wirklich das Ideal dieser Gesellschaft. Ne? Er ist der perfekte in Häkchen Vater, wobei auch jedem Japaner klar ist, das ist nicht geil. Ne? Gerade irgendwie, eigentlich so seine Generation sollte schon die sein, die unter schlechten Vätern gelitten haben, würde ich jetzt sagen. Aber er gilt halt immer noch als Ideal. Und dieses Blut ist wichtiger als irgendwie, ne, wo man aufwächst oder so Patchwork-Familie, das ist ja in Japan alles noch nicht so. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man jetzt anhand dieser harten Figur klar macht, das ist nicht gut und das muss sich ändern. Und er macht die Entwicklung durch, er entwickelt sich dann, ne, einmal über dieses Gespräch mit seinem, es ist nicht direkt das Gespräch mit seinem Vater, er sieht irgendwann ein, dass die Frau, mit der sein Vater verheiratet ist, seine Mutter ist. Er ruft sie irgendwann, was eine ganz tolle Szene ist, und er möchte sich bei ihr entschuldigen und sie sagt einfach ganz, ganz klar, du brauchst dich nicht bei mir entschuldigen, rede mit mir irgendwie, keine so Promi-Smalltalk will sie mit ihm und dann ist sie glücklich.
Ich will mit dir über alberne Dinge reden, sagt sie.
Genau, genau. Ich meine, sie weiß ganz genau, was er in dem Moment will, ne? Aber sie will ihm auch die Schmach ersparen, sich da jetzt irgendwie zu demütigen und lange entschuldigen zu müssen. Und sie sagt, ah, komm Junge, ich weiß, was du willst, ist gut, alles schön. Und eben auch dieses Treffen mit dieser ehemaligen Krankenschwester und ihrem Sohn macht ihm klar, dass das so sein kann. Eben auch dieses mit Ryusei zusammen sein, zu sehen, okay, der ist wie ich, aber eigentlich gehört der Junge hier nicht her. Das ist, der, ne, der ist ganz anders. Und der andere Junge, der so gar nicht ist wie er, der gehört dahin, was er ja spätestens merkt, wenn er dann doch die Kamera wieder anmacht und die Fotos durchguckt und sieht, was der Junge von ihm alles für Fotos gemacht hat und wo ihm dann bewusst wird, wie sehr der Junge in diese Familie gehört.
Ja, es werden ihm zwei Dinge bewusst. Erstens, dass der Junge eben seine Eltern liebt, die ihn 6 Jahre genau. aufgezogen haben. Genau. Und wie sehr er Cater liebt und vermisst.
Genau. Genau.
Und das ist so der große melodramatische Turning Point, wo einem dann, spätestens dann wären bei mir im Kino definitiv die Tränen geflossen. Auf dem heimischen Sofa habe ich mich noch dann zurückhalten können. Aber das ist schon der Moment, wo es einem etwas enger wird ums Herz und nicht ohne Kitsch, weil natürlich das nicht im wirklichen Leben so passiert, das wissen wir, aber ist egal. Es gibt diesen Punkt, der ja an vielen Stellen vorbereitet wird, unter anderem auch von seinem Chef vorbereitet
Richtig, ich wollte es gerade sagen. Der Chef ist da noch ganz wichtig.
Was du angesprochen hast mit dem,
die
Generationenwechsel, genau, das kommt nämlich von seinem Chef, der zwar dumme Ideen hat, wie die von nehmen sie noch beide Söhne, aber der dann auch sagt, gehen sie doch zu ihrer Familie. Und dann sagt er, ja, aber ich bin doch wie sie. Sie sind auch nur so weit gekommen, weil sie nie
Zeit aufs für die Gas Familie getreten hatten.
Immer aufs Gas getreten haben. Und dann sagte der Alte, aber ich bin auch aus einer anderen Generation. Nach dem Motto, ich, alter Mann, habe noch die Ausrede, dass ich aus einer anderen Generation bin. Aber du bist eigentlich, du musst ein Erfolgsmensch sein, der anders lebt und anders zurechtkommt.
Ganz interessant, dieses Gespräch wird ja auch angestoßen dadurch, dass Hirota versetzt wird. Der kommt in eine andere Zweigstelle, und zwar nach Utsunomiya. Utsunomiya kenne ich, weil da eine Partneruni von meiner Uni war. Und ich kenne so ein bisschen Erzählungen von Leuten, die da waren. Und das ist halt so schon ziemlich Dorf. Ne, wir sehen ihn dann auch da irgendwie im Wald rumlaufen, wo irgendwelche Forscher sind und ihm erzählen, wie lange das gedauert hat, da Zikaden heimisch zu machen. 15 Jahre hat es gedauert. Er wird dann quasi von seinem Chef, der sagt, hier, das ist jetzt eine andere Generation, du darfst nicht so sein wie ich, wird dann quasi auf dieses fast schon Landleben gezwungen, wo es alles ganz ruhig und beschaulich ist und er garantiert keine Überstunden machen muss. ganz wunderbar.
Da hat er auch so einen total umtriebigen Mitarbeiter, wo man sich schon vorstellen kann, dass er sich gar nicht mehr um alles kümmern muss. Ja,
richtig.
Das sind lauter so Mosaiksteinchen sozusagen. Mhm. Und dann kommt dieser Punkt, wo er sieht, dass sein Sohn Cater, also den er 6 Jahre lang aufgezogen hat, welche Fotos er von der Familie gemacht, von den schlafenden Eltern und lauter solche Sachen, was sie gar nicht mitbekommen haben. Und da bricht ihm das Herz und er hat ja, vorher gibt es diese ganze merkwürdige Situation, mehrfach diesen Begriff der Mission, dass er Cater auf eine Mission schickt sozusagen. Ja.
Um stärker zu werden.
Genau.
Dachte.
Dann kommt er dann zurück und sagt, ich breche jetzt hier meine eigenen Regeln und die Mission ist vorbei. Und der Kleine läuft weg. Er muss ihm dann ewig weit hinterherlaufen, bis er dann tatsächlich ihn wieder eingefangen hat. Damit sind wir auch tatsächlich ans Ende des Films schon angekommen. Jetzt haben wir praktisch die ganze Geschichte einmal mitgemacht sozusagen.
Ja.
Und er kommt dann mit Cater wieder zurück zum Rest der Familie. Und dann sind sie alle beisammen. Die beiden Mütter, die beiden Väter, alle Kinder. Und dann endet der Film.
Ja.
Goldberg-Variationen und Abspann.
Ja. Ja.
Und ich dachte mir, wow, das ist ja genau das offene Ende, das ich erwartet hatte. Und jetzt läuft es möglicherweise mit einem geläuterten oder weiterentwickelten Ryota, der sich ein Stück weit vielleicht jetzt emanzipiert von diesem patriarchalischen Exoskelett sozusagen, mit dem er unterwegs ist. Und dann jetzt könnte es tatsächlich zu so einem Leben kommen, wo praktisch jeder zwei Väter hat und jeder zwei Mütter hat. Und dann nicht mehr so die ganz große Rolle spielt, wo sie jetzt eigentlich tatsächlich sind.
Ja, wirkt das. Das kann jetzt das, was ich von Anfang an dachte, einfach eine große Patchwork-Familie. Ne, die Mütter mögen sich sowieso. Der Keter, der hat sich immer Geschwister gewünscht und konnte keine haben, weil die Mutter irgendwie keine Kinder mehr haben kann. Ne? Und es ist eigentlich nur Ryota, der die anderen nicht akzeptiert. Für den anderen Vater wäre das auch okay. Ne, der hat kein Problem mit denen.
Ja, Ryota bringt natürlich auch dieses ganze leistungskapitalistische Denken, das natürlich verbunden ist.
Der sieht ja auch auf die herab.
Ne? Ja, ja. Also da fügt sich der Kapitalismus mit dem patriarchalen Denken und dem Klassismus auch. Mhm. Ja, das ist doch unter seinem Niveau. Irgendwann haben sie mal unterschiedliche Meinungen und dann lässt er sich doch von einem dahergelaufenen Provinz-Einzelhändler nicht irgendwas erzählen. Er, der große Ryota, der große Immobilienmanager, es geschafft hat.
Naja. Und insofern finde ich, das wirkt als Gesellschaftskritik, finde ich das gut, dass wir eben bei Ryota sind in dieser Geschichte. Ne? Ja. Die beiden Kinder wären vielleicht aufregender für uns gewesen. Aber als Kritik an der japanischen Gesellschaft für ein japanisches Publikum ist das die wichtigere Geschichte.
Das ist absolut richtig. Und das ist eigentlich auch, man kann natürlich jetzt das Glas halb leer oder halb voll sehen. Ja, du kannst also sagen, das Glas ist halb leer, weil es ist eine sehr kitschige, manchmal schwülstige, melodramatische Geschichte.
Sehr mit der groben Kelle. Wirkt auch die Darstellung der Familien ist halt so plump, wie es nur geht.
Das ist richtig. Es sind schon Klischees und das sind schon so Stereotypen. Sie sind aber durch die Dialoge und durch die Schauspieler werden diese Stereotypen halt doch sehr, sehr mit Leben gefüllt. Aber wenn man so ein bisschen analytisch betrachtet, ist das schon ein grobes Schema.
Ja, das ist sehr
groß. Das könnte man dem Film vorwerfen und das bestimmt der ein oder andere wirft das dem Film auch vor. Nicht alle haben auch verstanden, dass der dann auch, ich glaube, der hat auch einen Preis in Cannes gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das nicht jeder verstanden hat, weil der Film eben dann für vielleicht unsere knallharten, kaltrealistischen europäischen Begriffe ein bisschen zu melodramatisch und zu schwülstig ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein Film, der geht voll in den Mainstream rein. Der wird absolut verstanden. Den kann ich auch meiner Oma, die da eben nicht die großen Arthouse-Filme sehen will, vorsetzen. Und da lacht sie mit und da weint sie mit das kommt entsprechend an. Also das ist tatsächlich ein total Mainstream-tauglicher Film.
Ja, ich habe übrigens gesehen, er war 2013 bei Cannes nominiert für die Palme d'Or, sagt man, glaube ich. Und er hat diverse andere Preise auf Festivals gewonnen und so weiter. Aber Kureeda gewinnt ja eigentlich immer irgendwelche Preise. Nee, wie du sagst, das ist ein relativ großer Mainstream-Film. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das so ist. Der Film sieht dabei auch wunderbar aus. Das funktioniert ganz toll. Du hast ein paar ganz, ganz wunderschöne Einstellungen. Ganz toll fand ich zum Beispiel, wenn Ryota und Keita dieses komische Karussell fahren und so weiter, fand ich ganz schön. Die Mutter mit Keita im Zug, wenn sie ihm sagt, wollen wir nicht einfach abhauen von der ganzen Scheiße. Und also Sachen, es sieht wunderbar aus. Die Musik, so kitschig sie sein mag, funktioniert. Also das ist alles, es funktioniert ganz hervorragend. Es mag teilweise Standard sein, aber hervorragend gemachter Standard.
Ja,
also die Schauspieler sind alle super.
Ja. Dadurch hat er halt eine Eingängigkeit und eine enorme Akzeptanz, auch jenseits unserer Filmliebhaberblase, was ich dem Film echt positiv anrechne. Du hast recht, der Film sieht wirklich schön aus. Also das heißt, Kureeda achtet sehr stark auf Ausschnitte, er achtet auf Hintergründe. Also tatsächlich ist fast jede Szene, die wir sehen, ist sehr, sehr subtil umgesetzt. Das heißt, du hast einen Film, der eigentlich nicht so sehr subtil ist in der Art und Weise, was er erzählt, aber in der Darstellung dann plötzlich doch sehr fein ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, das mir ganz stark aufgefallen ist, als er die Prüfung bestanden hat. Cater, der Kleine, aus der Klossi-Familie. Und dann gibt es natürlich auch eine Klossi-kleine Torte mit 6 Kerzen, weil er ja 6 Jahre alt ist. Und er hat da ja jetzt diese Aufnahmeprüfung bestanden und dazu gibt es diese Torte und er bläst sie aus. Und die Kamera hat im Vordergrund die Familie und die Kerze und die Torte und im Hintergrund das große Fenster mit dem Blick raus auf Tokio. Und dann bläst er die Kerzen aus und am Set, das realisieren wir dann, gibt es kein anderes Licht. Das heißt, in dem Moment, wo Cater, der Kleine, diese 6 Kerzen auspustet, sieht man nichts mehr aus dem Vordergrund, der ist schwarz. Man sieht nur noch die Umrisse und im Hintergrund sieht man in der Unschärfe die Skyline von Tokio, die ganzen Scheinwerfer, die Lampen, die Lichter der Großstadt in der Nacht. Unscharf. Ja. Ja. Und das lässt er für ein paar Sekunden stehen.
Ja.
Ich denke, das ist so, da wusste er so genau, was er tut. Auch der Farbwechsel, als diese Geschichte sich dreht und wir plötzlich erfahren, Cater ist nicht das leibliche Kind und es hat eine Verwechslung dieser Säuglinge damals gegeben. In dem Moment ändert Koreeda die Farbstimmung. Also in dem Moment ist es dann plötzlich, ist es dann düster, es regnet, es werden dann, ich weiß nicht, ob er einen Filter drüber legt, aber ich glaube, dass er vor allen Dingen dann Hintergründe sucht. Er lässt dann, das Auto fährt dann an so einer grauen Mauer, an so einer Schallschutzmauer ewig lang vorbei und zwar, weil sie grau ist und weil damit praktisch das Innenleben der Figuren den richtigen Anstrich bekommt und da muss man sagen, Hut ab. Ich glaube, dass man beim Gucken das gar nicht unbedingt bewusst wahrnehmen muss. Ich glaube, dass das auch unbewusst sehr stark auf einen wirkt, dass er so genau weiß, was er da als Regisseur in seiner optischen Inszenierungsarbeit eigentlich will und macht.
Ich glaube, wo du das mit den Kerzen sagst, ich glaube, der Film ist relativ stark mit wirklich natürlichem Licht gedreht. Zum Beispiel, wenn die da im Zug sitzen, die beiden, also Mutter und Tochter, Mutter und Sohn, und sie ihm sagt, lass uns abhauen, das ist eigentlich nicht besonders gut ausgeleuchtet oder nicht besonders hell ausgeleuchtet. Das heißt, dass das matscht da irgendwie in der Dunkelheit rum, was halt zur Szene wundervoll passt, weil es eine wirklich, für die Mutter ist es ja ein emotionaler Tiefpunkt. Wenn sie schon so weit geht, dass sie sagt, lass uns vom Vater abhauen.
Ja. Sie treffen damit sich
das
auch
Kind nicht verliert.
Ja, sie treffen sich auch oft in diesem Spieleparadies, weil dann die Kinder halt schön spielen können. Genau. Und das ist genau so, wie wir das auch von uns aus kennen. Ja, es gibt ja viele Phänomene in der japanischen Gesellschaft, die 1:1 sind, wie wir sie aus einer deutschen Alltagsrealität kennen.
Also das Bällebad.
Es ist das gleiche Bällebad. Das könnte genauso gut irgendwo in Paderborn sein.
Ja.
Und da ist es, das hat genau das Licht und die Farbe, die man dann da tatsächlich auch da vorfindet. Und es sieht wirklich so aus, als hätte man da keinen Scheinwerfer mehr extra aufstellen müssen. Das stimmt.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich relativ viel natürliches Licht. Und der ganze Film wirkt sehr natürlich und sehr schön. Also man merkt schon, da steckt viel hinter, gerade was die Farbgestaltung, die Kostüme angeht. Nee, ich meine, du siehst die beiden Familien ich sehe ja gerade das Poster, schau allein von den Kostümen her. Die reichere Familie, so ganz gedeckte Farben, grau, schwarz und die anderen halt kunterbunt kurz durcheinander. Schon allein an diesen Klamotten siehst du halt, diesen kompletten sozialen Unterschied.
Das ist gut, dass du es ansprichst, weil an den Klamotten sieht man auch, das wird auch benutzt, um die innere Veränderung von Ryota auch sichtbar zu machen, weil er sich ja dann mit Zelt und Angeln und so weiter auf seinen neuen Sohn einstellt und dann am Ende dann auch mit dieser hässlichen Anglerweste rumläuft und seine 800 Dollar italienischen Anzüge plötzlich nicht mehr trägt.
Wohingegen sein leiblicher Sohn, Jose, ja, dann auch so, er die feineren schwarzen Klamotten trägt, wenn er bei denen ist.
Richtig, ja. Und Cater wiederum, der Kleine, der am Anfang die ganze Zeit wie aus dem Ei gepellt in diesen Kinderanzügen, ja, wie so, er ist echt. Ja. Das ist wie ein Fotomodell die ganze Zeit.
Er ist toll.
Also dann bei der anderen Familie ist, dann darf er dann auch irgendwie hässliche, bunte T-Shirts tragen.
Ja.
Ja, ach, es ist.
Ist das schön, ist das schön.
Man möchte, ja. man möchte in dieser chaotischen Familie möchte man auch drin sein, egal, mhm. auch wenn es da vielleicht nach Kohl müffelt oder sonst was.
Ja, ja, ja.
Wurscht, ja. Das ist ja. einfach schön.
Ja, was ich auch ganz lustig fand, war, es gibt ja diese eine von diesen Bällebad-Szenen, wo dann der Vater von der armen Familie, der tobt ja da rum und irgendwann kommt da an den Tisch und ist so total fertig. Und, oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Und da sagt ihm ja auch Jota, ja, du hättest ja vielleicht mal früher anfangen sollen, Kinder zu kriegen, nicht erst mit 40. Ne? Wo du auch merkst, okay, der hat halt dann spät angefangen. Ne?
Ja, der auch sagt, er ist da noch Junge, das Leben noch vor sich, aber in Wirklichkeit ist der Zug schon abgefahren.
Ja.
Mit ihm wird nicht mehr...
Das ist ja auch so ein bisschen gegen die Gesellschaftsklischees. Die Gesellschaftsklischees sind ja immer noch so, zumindest mal bevor du 30 bist, heiraten und Kinder kriegen.
Das
weil Ehe ja auch gleichgesetzt ist mit Kinder kriegen.
Ryota sagt ihm das auch. Nicht jeder kann so, kriegt das von seiner Frau gesagt, nicht ja. jeder kann so viel leisten wie du. Es kann nicht Richtig. Jeder ein High-Performer sein.
Ja.
Und auch die High-Performer können nicht immer High-Performer sein, sonst ja. sind sie soziopathische Arschlöcher, wenn genau. sie das immer
ich,
sind.
Ich glaube, sie sagt ihm sogar, niemand kann so viel arbeiten wie du. Ja.
Aber ja. es ist interessant, wie viel, wenn man diese Perspektive mal oder diesen mhm. Blickwinkel auf den Film setzt, und mhm. das passt ja auch zu den anderen Filmen von Koreeda, wie viel mhm. Gesellschaftskritik da in diesem eingängigen Melodrama
ja.
doch eigentlich verpackt ist. Kümmer dich mhm. um deine Kinder, mhm. lass dich vom Kapitalismus und vom Patriarchat nicht mehr einfach im Detail bestimmen in deinem Leben. Du hast dann fallen so Sätze fast aus dem Kalenderblatt. Du hast dein mhm. eigenes Leben, das du leben musst und so mhm. weiter. Also da steckt dann doch viel drin. Und ich habe da so das Gefühl, dass das Koreeda es geschafft hat, mit diesen Familienmelodramen, auch bei Shoplifters, mhm. viel Kritik dem japanischen Publikum unter die Jacke zu jubeln, die sie ja. sonst vielleicht nicht so ohne weiteres akzeptieren würden.
Ja, er ist halt, glaube ich, auch, also ich kenne mich mit Koreeda nicht so wahnsinnig aus, aber so, was ich mitgekriegt habe, ist, er ist nicht der ganz angesehene Regisseur. Also da gibt es wohl schon viele, denen das nicht schmeckt, dass er da irgendwie so Sachen macht, die eben auch mal einem ordentlich vor Schienbein treten. Ne? Und er hat dann nur eben den Vorteil, dass er eben international immer dick abräumt. Und das ist ja, wenn ein japanischer Film auf einem internationalen Festival einen großen Preis kriegt, dann wird er halt eben auch ein Hit in Japan, ob es irgendwelche anderen Leute, so Studiobosser, so mögen oder nicht, dann wird es ein Hit, ne? Weil er dann plötzlich super viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, er hat so insgesamt nicht den besten Ruf. Er ist nicht der, auf den alle stolz sind.
Ich habe ein paar Filme nur von Koreeda gesehen. Also Shoplifters, ja. der den Auslands-Oscar bekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Kann gut sein, ja.
Dann habe ich gesehen The Third Murder. Der mhm. hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen. Das mhm. fand ich ein bisschen zu komplex als Gerichtsdrama. Aber Unsere mhm. kleine Schwester ist zum Beispiel mhm. eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da haben wir auch wieder ganz klar das Thema Familie,
mhm.
wo dann wo lauter Schwestern sich dann wieder zusammenfinden. Man hat dann ein ja. Haus voller unterschiedlicher Schwestern. Ein Film, der meiner Meinung nach noch mal um Längen besser ist als Like Father, Like Son.
Mhm.
Also nicht um jetzt unseren Like Father, Like Son irgendwie schlecht reden zu wollen, aber es gibt ja eine Romanvorlage für unsere mhm. kleine Schwester oder eine Manga-Vorlage, glaube ich sogar.
Ich glaube, es ist eine Romanvorlage.
Auf jeden Fall ist da die Geschichte noch mal eine Ecke interessanter und das sind mehrere Charaktere, die eine starke Entwicklung durchmachen.
Mhm.
Und das kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Wer mit Koreeda noch nicht gesehen hat, ja, Like Father, Like Son ist natürlich sehr sehenswert. Auch wenn man so ein bisschen vielleicht picky ist wegen des Themas, weil ich hätte ihn fast nicht geguckt, weil dieses Thema vertauschte Säuglinge mhm. und Leid der Familien, da ist man ja nicht gleich in Partystimmung bei der Auswahl. Aber trotzdem sehr sehenswert. Und
der Film ist ja jetzt auch nicht super deprimierend.
Nein, er ist dann am Ende des Tages, hat er doch genug Humor, dass man ihn dann doch wirklich gern geguckt hat. Shoplifters ist ohnehin schon ein moderner Klassiker und unsere kleine Schwester kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wer Geschwister hat oder wer eine Schwester hat, muss eigentlich unsere kleine Schwester gucken, weil man so viele Dinge wiedererkennt. Ich glaube, ich habe die mit Katharina zusammen gesehen und wir haben den groß abgefeiert. Ganz, 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 ganz stark und einer meiner totalen Lieblingsfilme. Ich hatte damals nicht auf dem Schirm, wer da Regie führt und warum und überhaupt. Aber
einfach mal geguckt ganz, wieder.
Ja.
Sehr und, gut.
Ja, also das Koreeda an sich hat meiner Meinung nach aber diese Aufmerksamkeit auch ja, verdient.
Verdient auf jeden Fall, ja. Ich hätte noch einen kurzen Einwurf, erstmal zu der Naomi Kawase. Dieser französischsprachige Film, den ich meinte, der heißt Vision und ist mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Habe ich irgendwann mal zufällig gesehen, aber eben auf Französisch und ich kann kein Französisch, deswegen möchte ich mich zur Qualität des Films nicht äußern.
Ich glaube, Lukas Bawenschik hat sich im Gespräch mit mir da, ich glaube, eher nicht so euphorisch geäußert.
Ja, kann ich mir vorstellen, aber wirklich, ich kann da nichts Konkretes sagen. Zu Koreeda kann ich noch sagen, ich habe auch The Third Murder gesehen. Das war mal ein bisschen bizarres Erlebnis. Den habe ich nämlich in Luxemburg im Kino gesehen. Eben im O-Ton mit französischen und niederländischen Untertiteln. Das heißt, ich kann weder Französisch, ich kann kein Niederländisch. Okay, wenn man es liest, kann man es ein bisschen verstehen. Und mein Japanisch reicht zumindest nicht für solche Gerichtsfilme. Und das war sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, er war schon ziemlich gut. Dann habe ich vor langer Zeit mal gesehen, Afterlife, der ist auch ganz, ganz wunderbar und das ist ein bisschen schrägerer Film von ihm und zwar geht es da ums Jenseits, wo Leute dann, nachdem sie tot sind, quasi eine Szene aus ihrem Leben nochmal nachstellen können, mit der sie dann quasi in der Ewigkeit verbunden bleiben. Und siehst du da eben, wie die Szenen nachgestellt werden und was sie den Leuten bedeuten. Das ist ganz wunderbar. Habe ich mal gesehen, Erdoll, das ist auch einer von seinen etwas schrägeren, wo eben eine Sexpuppe zum Leben erwacht und eben das Menschsein irgendwie erforscht. Sonst habe ich auch nur noch gesehen, Our Little Sister, den ich auch eigentlich den besten finde. Der ist wunderbar. Ich habe noch ein paar andere von ihm rumliegen, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe immer keine Motivation, Filme von ihm zu sehen. Und wenn ich sie dann sehe, dann finde ich sie ganz wunderbar.
Nee, dann war das doch gut, dass ich da nochmal dachte, Mensch, den will ich unbedingt mit Michael besprechen.
Ja, und du hast genau den ausgesucht, den ich letztes Jahr gesehen habe. egal. Nee, der war toll, das war auch schön, den nochmal zu gucken. Ich würde ihm jedem empfehlen, der irgendwie mit der Thematik was anfangen kann, mit Melodramen was anfangen kann oder wer Bock auf Lily Frankies sexy Hintern hat. Das werde ich auch nie wieder los. Das war mal, ne, Lily Frankie ist hier der Vater von der ärmeren Familie. Und der hat mal mitgespielt in einem Film, der heißt A Peter in the Toilet. So ein Krebsdrama, was damals auf der Nippon Connection lief. Und der Regisseur, der zum Gespräch da war, der hat immer erzählt, was Lily Frankie eben für einen sexy Hintern hat. Und ich werde nie wieder darüber hinwegkommen. Was ist auch ein Grund, diesen Film zu sehen.
Mir ist ja eher tatsächlich die Ehefrau aus der ärmeren Familie aufgefallen. Ich fand, dass die Schauspielerin super charismatisch ist, sehr starke Ausstrahlung hat. Sie ist ja auch diejenige, die so die Fäden zieht, also auch die, der praktisch so die Chefin dieser Familie sozusagen, ist aber auch sehr, sehr attraktiv. Aber ja, auf jeden Fall, aber auch sehr, sehr charismatisch, ja. Und ja, du hast auch recht, dass das, wie ich fand es auch sehr ergreifend, wie diese Annäherung zwischen den Müttern dargestellt wird und dass sie sich irgendwann auch mal aussprechen und als klar wird, dass die eine keine Kinder mehr kriegen kann, dass sie sich dann gegenseitig trösten. Also das fand ich schon sehr stark.
Ja, diese Darstellerin der Mutter von der ärmeren Familie, die hat eine sehr lustige Filmografie. Also sie heißt erstmal Yoko Maki und sie ist laut Letterboxd am bekanntesten für Fast and Furious Tokyo Drift und das US-Remake von The Grudge. Also sie war auch in so Krachern wie Battle Royale 2 dabei. interessante Mischung. Also sie war auch in Blood of Wolves, den ich ganz toll fand. Dieser extra harte Yakuza-Film, den ich weiß nicht, ob du den auf der Nippon Connection gesehen hattest.
Ja, und stark abgefeiert. Ganz, ganz stark.
Ja, ja,
Blood of Wolves, da kannst du Departed in den Müll werfen dagegen.
Da kommt dieses Jahr der zweite Teil.
Sehr schön. Pflichtprogramm.
Ja, ja. Genau, also sie wunderbar. Und ich sehe hier gerade so rein die Darsteller, ne? Sie ist 20 Jahre jünger als Lily Frankie. Das sagt natürlich auch hier wieder einiges. Um es dann wenigstens noch kurz fertig zu machen. Die Frau der reichen Familie, die Darstellerin heißt Machiko Ono. Sie ist vor allem bekannt von diesem Film, aber auch Outrage Beyond ist es. Mhm. Oder Eureka oder The Morning Forest, wo wir wieder bei der Naomi wären. Ne? Das ist doch einer von ihr.
Ah, spielt sie diese Krankenschwester, die mit dem alten Mann in den Wald geht?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe.
Okay, den habe ich jetzt gerade mit Lukas gesehen. Da habe ich aber gar nicht so sehr drauf geachtet, weil das so eine ganz unterschiedliche Rolle ist. Aber das kann durchaus
sein. Aber du hast sie auf jeden Fall auch gesehen in Being Good.
Oh, ja. Gott, da habe ich aber ab irgendeinem Punkt nicht mehr so viel gesehen, weil ich so viel geheult habe, dass ich die Leinwand nicht mehr erkennen konnte.
Gut, da haben wir noch unseren Ryota gespielt von Masaharu Fukuyama, der eben auch in The Third Murder dabei war oder den Rurouni Kenshin-Film oder in John Woo's Manhunt.
Aha. Ja. Also ich glaube aber zu Being Good oder zu Outrage Beyond oder zu Blood of Wolves, da findet man sowohl bei Compendium des Unbehagens als auch bei Schöner Denken auf jeden Fall die ein oder andere Episode dazu.
Unbedingt.
Weil wir alles, was wir auf Nippon sehen, da direkt danach besprechen müssen. Und das machen wir ja bei Schöner Denken direkt auf dem Parkplatz, sofort nach dem Film. Während bei Compendium des Unbehagens da ja die Menschen mit ein bisschen Abstand auch sehr, sehr lange und sehr intensiv drauf eingehen.
Das ist sehr wichtig, ja.
Insofern beides hören, ja?
Ja, unbedingt. Gern auch beide Folgen zu einem Film, denn manchmal ändert sich ja die Perspektive, wenn man nochmal drüber schläft.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja.
Wir sind ja für den allerersten authentischen, unverfälschten Eindruck zuständig, so falsch er sich vielleicht eine Woche später rausstellen mag.
Ja.
Das ist nicht ausgeschlossen, dass ein Film, der schlecht wegkommt, später noch zu einem Lieblingsfilm avanciert, wenn man ihn zum zweiten oder dritten Mal sieht. Soll schon vorgekommen sein.
Ja.
Ja.
Gut, ich spüre, wir sind fertig mit diesem Film.
Definitiv.
Ich hätte noch eine kleine Frage an dich. Wie läuft bei euch so der Japanuary?
Also wir haben, ich glaube, jetzt um die 70 Menschen, die mitmachen. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt 13 oder 14 Podcast-Episoden schon in den Feed mit reingenommen. Es sind wieder, ich kann schon wieder ein paar Japanuary Heroes ausrufen. Also natürlich Compendium des Unbehagens, aber auch Ashcrow oder Videothekenkind oder auch welche Kolleginnen und Kollegen, die schon in den vergangenen Jahren bei Japanuary mitgemacht haben, die da jeden Tag eine neue, lange Filmkritik raushauen, sind bis jetzt, jetzt gibt's glaube ich noch keinen Film doppelt. Also es ist momentan eine extreme Bandbreite. Und das ist ja auch so erst der Anfang sozusagen. Wir haben ja wir nehmen das hier am 14. Januar auf und da ist ja noch nicht mal ganz die Hälfte des Japanuary am Start. Aber es hat sich schon gelohnt. Ich dachte ja eigentlich, Covid-19 wird den Japanuary ganz auf ganz kleine Flamme runtersetzen. Ist aber dann doch nicht der Fall. Es ist sehr spannend und die zweite Hälfte wird bestimmt uns noch mehr bieten und dann kommen ja immer noch mal interessante dann nachgeträufelt. Einer hat schon den Japanuary auf den Februar verlegt, weil dann die Prüfungen vorbei sind. Das heißt, da können wir dann im Februar noch mit einigen interessanten Nachläufern auch rechnen.
Sehr schön. Also auf jeden Fall den Feed abonnieren bei Feed, heißt das, glaube ich.
Genau. Findet man alles unter japanuary.de. Da sind alle Links drauf, auch der Feed.
Genau.
Feed.
Ja, aber der Podcast-Feed ist ganz elementar wichtig. Dann kriegt man viele schöne Folgen. Und ansonsten, ja, ist ja alles auf der Seite verlinkt, alle Kritiken. Ja, der gute Basti hat, glaube ich, schon 20 Filme geschaut. Der Wahnsinnige. Ja. Liebe Grüße. ein paar andere sind ähnlich fleißig. Aber das, ich dachte mir schon, dass jetzt diese Corona-Lockdown-Geschichte eher zuträglich ist, weil die Leute dann mehr Zeit zum Film gucken haben.
Na, ich dachte, dass das dem einen oder anderen auch ein bisschen auf die Motivation geht.
Ja.
Aber es ist nicht der Fall. Es gab so ein paar Spätstarter, aber ich finde es cool.
Läuft, alles klar.
Ja.
Schön. Dann kommen bei euch wahrscheinlich auch noch ein paar schöne Folgen. Bei uns kommen auf jeden Fall noch ein paar spannende Sachen. Ich habe auch gerade, bevor wir aufgenommen haben, noch eine Folge zu Godzilla veröffentlicht. Wundervoll.
Vorbildlich, muss ich gleich in den Feed holen.
Mehr Podcasts raus. Mehr raus. Gut, aber dann war es mir eine Freude, mit dir wieder aufzunehmen. War schön, dass du dich noch für einen zweiten Film gemeldet hast. Ja, und in diesem Sinne vielen Dank. Tschüss an die Hörer und du hast, glaube ich, noch was zu sagen.
Ja, vielen Dank, Michael, an dich, dass ich mit dir nochmal durch diesen Like Father, Like Son durchgehen konnte, weil so richtig genießen und so richtig verstanden hat man einen Film ja eigentlich erst, wenn man mit jemand, der ihn sich auch liebevoll angeschaut hat, nochmal besprochen hat. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und sei weiterhin fleißig im Japanuary.
Und, ja, natürlich.
Wir werden uns wieder hören in deinem oder in unserem Podcast, wo auch
überall.
Immer.
Überall. Aber was ich eigentlich meinte, hast du jetzt vergessen, denn dieser Podcast steht unter Creative Commons.
Das wollte ich dich doch sagen lassen.
Ach so, na gut. Gut, dann jetzt.
Tschüss. Tschüss.